Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wim Wenders gehört ohne Frage zu den bekanntesten Regisseuren im deutschsprachigen Raum. Spätestens seit den 80er Jahren hat er sich als einer der einflussreichsten Autorenfilmer seiner Generation etabliert, mit Filmen wie Paris, Texas, Der Himmel über Berlin und vielen, vielen anderen. Heute feiert Wim Wenders seinen 75. Geburtstag, ein Regisseur und Filmemacher, über den man auch in einer Musiksendung wie dieser sprechen kann und sprechen muss. Warum? Das erklärt uns jetzt mein Kollege Vincent Neumann. Er ist bei mir im Studio. Ja, was macht denn Wim Wenders und seinen Umgang mit Musik so besonders?
Naja, also dass Wim Wenders eine ganz besondere Beziehung zu Musik hat, das kann man schon ganz banal bei einem Blick auf seine Filmografie erkennen. Da findet man ja Musikdokumentationen, allen voran natürlich den bekannten Buena Vista Social Club, den Tanzfilm Pina und auch diese erfolgreichen Kooperationen mit deutschen Bands wie Bab oder den Toten Hosen. Sogar eine Oper hatte er vor wenigen Jahren hier in Berlin schon inszeniert. Also das sind sozusagen diese oberflächlichen, ganz direkten Musikbezüge in seinem Schaffen. Aber es geht auch noch viel tiefer. Wim Wenders ist nämlich tatsächlich einer der ganz wenigen Filmemacher, die sich schon vorab oder zumindest in einer ganz frühen Phase eines Projekts mit dem Soundtrack, mit möglichen Musikstücken und ihrer Wirkung im Film beschäftigen, die also nicht in erster Linie visuell oder nur rein fokussiert auf die Geschichte denken, wie es ja viele Filmemacher tun. Also die Musik, die um ihn herum sei, die ihn bewege, während er einen Film schreibe oder drehe, die lande dann häufig auch im Film und werde eben nicht erst später hinzugefügt. Das sagt er selbst. Also das ist schon ziemlich außergewöhnlich und ziemlich intuitiv, dieser Ansatz.
Und wie macht sich das denn ganz konkret in seinen Filmen bemerkbar? Diese besondere Herangehensweise?
Na, ein gutes Beispiel finde ich da Der Himmel über Berlin von 1987. Das ist ja so ein sehr eindrucksvolles Stimmungsbild der damals noch geteilten Stadt mit ja, sehr schönen Kameraeinstellungen, aber eben auch einem ganz besonderen Klang. Und da hat Wim Wenders mal erzählt, wie es dazu kam. Ohne Nick Cave hätte es in Berlin der 80er Jahre, zumindest für ihn, nämlich nicht das Gefühl gegeben, dass die Inselstadt auch manchmal im Mittelpunkt der Welt war. Also das sei damals einfach Musik gewesen, die ihre Zeit besser definiere als jede andere irgendwo anders. Und das ist halt auch nur passend, dass sich im Film dann der Engel Damiel und seine Angebetete zum ersten Mal bei einem Konzert von Nick Cave and the Bad Seeds treffen. Die Musik war also in gewissem Maße Auslöser für den Film. Sie wird im Film dann selbst thematisiert, so wie das zum Beispiel auch ein Quentin Tarantino in seinen Filmen gerne macht. Die Figuren reden über die Songs oder über die Künstler. Und dieser düstere Sound von Nick Cave, der prägt eben auch das Klangbild des Films ganz entscheidend.
Away, away, we're sad. Dog boy, Atlas, Mandrake, the geeks, the hired hands. There was not one among them that did not cast an eye behind in the hope that the carny would return to his own kind.
Da hat man die Bilder schon wieder vor Augen. Nick Cave und seine Bad Seeds, ein entscheidender Baustein im 80er-Jahre-Filmklassiker Der Himmel über Berlin von Wim Wenders. Er hat ja auch mit anderen Musikern wiederholt zusammengearbeitet, mit Lou Reed, mit Bono, mit Campino. Er hat sie auch zum Teil als Schauspieler in seinen Filmen besetzt, letzteren zum Beispiel als Hauptdarsteller in Palermo Shooting. Das ist ja auch ein gewisses Risiko, was er da nicht scheut.
Absolut, das ist Rock'n'Roll, könnte man so sagen. Also jemanden, der wirklich null Schauspielerfahrung hat, die Hauptrolle in so einem Film zu geben. Aber genau darum ging es Wim Wenders in diesem speziellen Fall tatsächlich. Das war keine Gefälligkeit für einen langjährigen Freund, hoffe ich jedenfalls, sondern Campino war für ihn halt so der Prototyp des meinungsstarken deutschen Rockmusikers. Und diese Rockmusik, die hat sich laut Wenders halt auch mutiger und tiefer gehender mit der Sinnsuche befasst, als es der Spielfilm in den letzten Jahren gemacht hat oder in den letzten Jahrzehnten sogar. Und aus diesem Grund wollte er bei Palermo Shooting die Musik eben komplett in den Vordergrund rücken, die für ihn halt Ausgangspunkt für das ganze Projekt war, schon bevor es ein Drehbuch gab und die ja die Hauptfigur im Film letztendlich auch die ganze Zeit begleitet, weil er immer Kopfhörer auf hat und darüber Musik hört. Also dafür hat er dann auch höchstpersönlich einen wirklich ziemlich großartigen Soundtrack zusammengestellt, wie ich finde, ein musikalisches Gesamtkunstwerk sozusagen mit Songs von The Velvet Underground über Portishead bis hin zu Get Well Soon und Bonnie Prince Billy. Also da sind viele von seinen Lieblingskünstlern auch mit dabei. Und nicht zu vergessen, einige neue Instrumentalthemen damals geschrieben von Can-Urgestein Irmin Schmidt.
Aber wie ist das? Hat er eigentlich nur Songs oder gibt es tatsächlich auch einen ja, mehr oder weniger klassischen Score, der für ihn komponiert wird?
Ja, eher weniger klassisch als mehr. Also die ganz großen Orchesterklänge, die hört man bei ihm tatsächlich eher selten. Er hat über die Jahre mit verschiedenen Komponisten zusammengearbeitet. Irmin Schmidt habe ich gerade schon erwähnt. Jürgen Knieper ganz zu Anfang auch bei Der Himmel über Berlin. Auch mit internationalen Größen. Größen wie T-Bone Burnett hat er mal gearbeitet, also ist auch stilistisch sehr offen, was das angeht. Aber die faszinierendste Kooperation, die war sicherlich mit seinem langjährigen Freund Ry Cooda, mit dem er nicht nur das Buena Vista Social Club Projekt verwirklicht hat, sondern der eben auch mit seinen charakteristischen Slide-Gitarre-Klängen die triste Roadmovie-Atmosphäre von Paris, Texas erschaffen hat.
Zu Paris, Texas. Wie ist das eigentlich bei Wim Wenders? Kommt erst die Film und dann die Musik oder andersrum?
Naja, normalerweise hat er ja die Musik schon vorab im Kopf irgendwie. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Da hat er dann Ausgangspunkte, die sozusagen für den Film dann ganz entscheidend sind. In diesem Fall bei Paris, Texas war es eben genau andersrum. Da war nichts geplant oder aufgeschrieben. Ry Cooda setzte sich einfach mit seiner Gitarre vor den Bildschirm, spielte live zum Film immer und immer wieder, bis es halt genau richtig war. So ein bisschen in der Tradition von Miles Davis. Also der hat das ja damals auch gemacht bei Fahrstuhl zum Schafott. Also Wim Wenders und die Musik, das war und ist immer noch eine ganz besondere Beziehung. Da steckt wirklich eine ganze Menge drin. Viel Herzblut, viele Ideen, auch Experimentierfreunde, Freude. Und
Freunde auch.
Experimentierfreunde auch, genau, die helfen dann. Und passend dazu sagt er auch mal, einen Film zu drehen, in dem Musik nicht eine zentrale Rolle spiele, das könne er sich eigentlich kaum vorstellen. Aber das muss er zum Glück ja auch nicht.
Vielen Dank, Vincent Neumann. Und wer noch einmal richtig eintauchen will in die Filmografie und in die Musikografie von Wim Wenders, die ARD-Mediathek zeigt bis zum 14. September eine große Auswahl seiner Filme. 30 Mal Wim Wenders in der ARD-Mediathek.